SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Atomkraft Forever ist nicht der Gegenslogan zu Atomkraft, nein danke, es ist ein Filmtitel von einer Dokumentation, die zeigt, wie unfassbar langwierig, mühsam, kleinteilig der Abrückbau deutscher Atomkraftwerke ist. Es geht aber um mehr, es geht auch um die Anfänge der Atomkraft in Ost- wie Westdeutschland. Es geht aber auch darum, wie heute in anderen Teilen der Welt auf diese Energieerzeugung geschaut wird. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Rundumschlag. Die Version fürs Kino gab es im vergangenen Jahr und jetzt kommt Atomkraft Forever ins Fernsehen. Übermorgen ist die SWR-Koproduktion im Ersten zu sehen und von heute an in der Mediathek. Und wir sprechen mit dem Filmemacher, mit Carsten Rau. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
2009, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, war es kein Krieg, sondern die Katastrophe von Fukushima, die dann zum Atomausstieg 2011 geführt hat unter der damaligen Bundeskanzlerin Merkel. Und das ging ziemlich schnell damals. Sie zeigen in Ihrem Film sehr genau, was das praktisch bedeutet und dass da eigentlich gar nichts schnell geht bei so einem Atomausstieg. War Ihnen die gesamte Dimension klar, wie mühselig und kleinteilig so ein Rückbau ist?
Nein, im Detail wusste ich das auch nicht. Also wir haben ja für Atomkraft Forever im ehemaligen Kernkraftwerk Greifswald gedreht, weil die Rückbauarbeiten in Greifswald am weitesten sind von allen 17 Kernkraftwerken, die in Deutschland gestanden haben oder noch stehen. Und unterm Strich bin ich damals auch davon ausgegangen, dass nach 5 Jahren Abklingzeit der Reaktor in Zwischenlage gefahren wird und der erste und zweite Kreislauf ausgebaut wird. Mir war bis zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass ja auch die gesamte umgebende Gebäudestruktur, Stahl, Beton, Eisen, Erde, ja auch potenziell kontaminiert ist. In Greifswald waren 5 Reaktoren beladen und in Betrieb und da sprechen wir von 1,2 Millionen Tonnen kontaminierten Materials, das zurückgebaut, entfernt werden muss, gereinigt werden muss, freigemessen werden muss. Und der Rest dessen, was nicht freigemessen werden kann, dann ins Zwischenlager und dann irgendwann an Atommüllendlager kommt. Das war mir nicht klar. Mhm. Also in Greifswald ist 1994 mit den Rückbauarbeiten begonnen worden. Die sind immer noch dabei und wollen, wenn alles gut läuft, in 2028 mit dem Dekontaminieren des Gebäudes fertig sein.
Man kriegt in der Tat in diesem Film einen wahnsinnig guten Eindruck von der Mühseligkeit und langen Dauer dieses Prozesses. Sie haben da diese riesige Halle gefilmt, in der ja praktisch alles, selbst die japanische Delegation fragt nach, weil sie es offenbar sich nicht vorstellen können, in der wirklich alles dann irgendwann gelagert wird, bis man wieder eine grüne Wiese hat. Dieses fast schon absurde Verhältnis zwischen diesen langen Zeiten sowohl der Planung des Baus als auch eben des Rückbaus und der extrem kurzen Betriebszeit eines Atommeilers. Warum spielt das in der öffentlichen Diskussion praktisch keine Rolle?
Naja, also die Nuklearindustrie wird einen Teufel tun, darüber zu sprechen, obwohl dieses Verhältnis jetzt in Greifswald, also zwischen Betriebsdauer und Planungsphase und Rückbau, da jetzt sehr ausgeprägt ist, aber unterm Strich kann man das eigentlich bei fast allen Reaktoren sehen, wenn man mal guckt, wie lang die Planungsphase ist, wie lang gebaut werden muss. Dann ist ein Kraftwerk über den Daumen 40, 50 Jahre in Betrieb. Es gibt eins in den USA, das ist etwas über 60 Jahre in Betrieb und dann wird für lange Zeit zurückgebaut. Und dann ist noch einmal die Endlagerfrage nicht gelöst.
Genau, dazu wollen wir jetzt auch noch kommen. Das Ziel ist die grüne Wiese, sagt einer ihrer Protagonisten. Nur die Rückbauphase ist ja genau genommen eigentlich gar nicht terminierbar, denn die Frage der atomaren Endlagerung gehört ja im Prinzip auch dazu, ist weltweit ungelöst. Wie gelingt es, dass wir darüber doch im normalen Diskurs praktisch hinwegzusehen scheinen? Also was ist da Ihre Erklärung? Sie haben gerade die Atomlobby angesprochen. Ist es wirklich nur das?
Also ich glaube, dass es zum einen die Langfristigkeit ist, die es einfach schwer macht, für Menschen sich vorzustellen, um was für Zeiträume es dabei geht. Und natürlich dann immer wieder auch andere Konflikte, Probleme, Kriege, andere Krisen kommen. Also das Thema, wenn Sie mal mit jungen Leuten sprechen, haben das nicht mehr so richtig rasend viele Menschen auf der Pfanne. Das ist, wenn Sie mal gucken, wie die Altersstruktur in den Anti-Atomkraft-Kreisen ist. Und zum größeren Teil schon etwas ältere Semester. Das liegt einfach daran, dass natürlich so mal die heiße Phase des Anti-Atomkraft-Kampfes in den 70er, 80er Jahren lag. Ich weiß sehr genau, was ich am Tag gemacht habe, als in der Tagesschau klar war, was in Tschernobyl passiert ist in den 80er Jahren. Das sind Erinnerungen, die Menschen fehlen, die damals noch nicht geboren waren, die damals noch zu jung waren, um sich daran zu erinnern. Das wird ein Grund sein wahrscheinlich.
Ja, Herr Rau, Sie zeigen in Ihrem Film auch das, ich nenne es mal Gegenbeispiel, Frankreich. Woher kommt da diese gegensätzliche Wahrnehmung?
Naja, zum einen, wenn der Atomstrom, wenn dort das bezahlt werden müsste von den Verbrauchern, Verbrauchern, was er kosten würde, dann wird es vermutlich auch dort auch kritische Stimmen gegenüber der Atomkraft geben. Auf der einen Seite ist es so, dass es in Frankreich, sagen wir mal, in den 50er Jahren nuklearen Burgfrieden zwischen den Konservativen und den linken Kreisen gibt, was die Atomkraft angeht. Und dass natürlich auch dieses Brennglas, was wir in Gorleben hatten, wo über Jahrzehnte vehement um Atomkraft gestritten wurde, das fehlt in anderen europäischen Staaten. Das heißt, es ist ja nicht so, dass in Deutschland 80, 90 oder 100% der Menschen gegen Atomkraft waren. Aber es gab eine große Menge von Kritikern, die sich vehement über Jahrzehnte dagegen gewehrt haben. Und das fehlt in Staaten wie zum Beispiel Frankreich oder Finnland oder Schweden.
Sie fangen ja an in Ihrem Film in Greifswald-Lubmin mit dem Rückbau und beim Sehen habe ich so empfunden, relativ spät kommen dann tatsächlich explizite Atomkraftgegner erst vor und zu Wort. Da geht es in einer Diskussion zwischen Politik, Betreibern, Kritikern um Augenhöhe. Das wird auch so ausgesprochen, gefordert. Ist das was Sie mit diesem Film erreichen wollen, eine Diskussion auf Augenhöhe?
Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass ich einen Grund habe, jemanden im Film unfair oder schlecht zu behandeln, weil er sich für Atomkraft ausspricht. Wenn wir über Atomindustrie reden und oder über Atomstrom reden, dann muss man sich auch mit den gesamten Konsequenzen von Atomstrom beschäftigen. Und der Rückbau, die ungeklärte Endlagerfrage sind einfach Punkte, die einfach wesentliche Bestandteile so einer Debatte sind.
Ein französischer Atomphysiker kommt in Ihrem Film zu Wort mit einem Zitat: Das Restrisiko ist einfach nicht tragbar. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Rau, ist das das Fazit Ihres Films?
Ja, natürlich. Also das Restrisiko ist nicht tragbar. Dazu ist Atomenergie einfach auch nicht in der Lage, uns klimapolitisch den Hals zu retten. Etwa 10-11% unseres Stroms, den wir weltweit brauchen, wird von den Kernkraftwerken produziert. In Deutschland etwa 5%. Würde die Atomindustrie einen nennenswerten Beitrag leisten wollen als klimaneutrale Stromproduktion, müssten wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren 2.500-3.000 Atomkraftwerke bauen. Die Kapazitäten gibt es nicht. Also Atomkraft ist teuer, ist langwierig, zu teuer, um sich an einem freien Strommarkt behaupten zu können und dort Geld verdienen zu können. Insofern hat die das auch nach wie vor, auch vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung, für keine Alternative.
Herr Rau, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern, danke.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.